Werner Heisenberg. Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik. Wie es zu großen physikalischen Entdeckungen wie der Relativitäts- oder Quantentheorie kommt, ist für Laien oft kaum zugänglich. Dabei sind Physiker auch nur Menschen. Sie denken nach, haben Zweifel und diskutieren miteinander. Manche Thesen sagen ihnen zu, andere finden sie unerhört. All das schlägt sich nieder in Gesprächen, in denen Forscher ihre Gedanken austesten und weiterzuentwickeln versuchen. In diesen Blinks erlebst du hautnah, wie die großen Geister der Physik des 20. Jahrhunderts miteinander diskutieren und die Ungeheuerlichkeit ihrer Entdeckungen zu fassen suchen. Zugleich folgst du Heisenbergs Leben von den goldenen 20ern über die Schrecken des Nationalsozialismus bis ins Deutschland der Nachkriegszeit. Ein intellektuelles Abenteuer und ein Streifzug durch die Physikgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwarten dich. Blink Nummer 1. Werner Heisenberg vertiefte sich schon als Teenager in die Geheimnisse der Physik und Philosophie. Im Frühling 1920 lernte der 18-jährige Werner Heisenberg für sein Abitur. Dabei stieß er in seinem Physikbuch auf eine Abbildung, die ihn stutzig machte. Es ging um den chemischen Prozess, bei dem sich ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome zu Kohlensäure verbinden. Um die chemische Verbindung zu veranschaulichen, waren die Atome mit Haken und Ösen versehen. Bei einem Gespräch mit seinen guten Freunden Kurt und Robert am Starnberger See wunderte sich Heisenberg über diese unwissenschaftliche Darstellung eines physikalischen Phänomens. Kurt sah das anders. Er meinte, die Naturwissenschaft gehe nun einmal von Erfahrung aus. Und wenn die Erfahrung zeige, dass sich Kohlenstoffatome mit zwei, nicht aber mit drei Sauerstoffatomen verbinden können, so seien Haken und Ösen eine gute Möglichkeit, diesen Vorgang zu veranschaulichen. Robert hingegen hielt es für illusorisch, die Erfahrung als Grundlage der Wahrheitserkenntnis zu verwenden. Er war der Überzeugung, dass der Mensch nur durch seine eigenen Gedanken echte, unmittelbare Erfahrungen machen könne. Und die Gedanken wiederum seien nicht bei den Dingen. Deshalb könne man die Dinge außerhalb der eigenen Gedanken auch nicht direkt wahrnehmen. Um dahin zu gelangen, müsse man erst Vorstellungen von ihnen bilden und diese schließlich in Begriffe verwandeln. Seinen Punkt untermauernd zitierte Robert den Philosophen Malebranche. Dieser glaubte, dass die Menschen eine Vorstellung von der Welt entwickelten, indem ihre Seele Anteil an der göttlichen Vernunft habe. Kurt entgegnete daraufhin spöttisch, dass die Philosophen stets dann den großen Gott hervorholten, wenn es kompliziert würde. Doch Robert hatte eine wichtige Frage angestoßen. Denn wie kann man bei Atomen von Erfahrung sprechen, obwohl sie sich doch gar nicht direkt beobachten lassen? Alles, was wir sehen können, sind ihre Wirkungen, also etwas, das indirekt hervorgerufen wird. Für den jungen Heisenberg war es eine erste bedeutende Erkenntnis, dass sich bestimmte physikalische Phänomene der direkten Anschauung entziehen. Schon bald sollte er sich nämlich viel intensiver mit dieser Frage befassen. Blink Nummer 2. Ein faustischer Pudel führte Heisenberg zum Studium der Physik. Nachdem Werner Heisenberg die Abiturprüfung erfolgreich absolviert hatte, fiel ihm ein gewichtiges Buch in die Hände. Es hieß Raum, Zeit, Materie. Der Mathematiker Hermann Weyl befasste sich darin mit einer Erklärung der Einsteinschen Relativitätstheorie. Heisenberg war davon so fasziniert, dass er den Beschluss fasste, an der Universität München Mathematik zu studieren. Mit diesem Ziel betrat er auch das Büro des Mathematikprofessors Ferdinand von Lindemann. Dort bot sich ihm allerdings ein seltsames Bild. Das düstere Zimmer war merkwürdig altmodisch ausgestattet und während sich der schon etwas greise Professor langsam erhob, fiel Heisenberg ein kleiner schwarzer Pudel auf, der auf dem Schreibtisch kauerte. Als könne er Heisenberg schon auf den ersten Blick nicht leiden, begann er sofort damit, ihn anzukläffen. Auch sein Besitzer war Heisenberg nicht sehr wohlgesonnen. Als dieser seine Lektüre zur Relativitätstheorie erwähnte, war es mit dem Mathematikstudium schon vorbei. Er sei für die Mathematik bereits verdorben, meinte Lindemann, der in der klassischen Geometrie die wahre Wissenschaft sah. Nach dieser schroffen Abfuhr schaute sich Heisenberg nach einer Alternative um und fand sie im Gespräch mit dem Münchner Physikprofessor Arnold Sommerfeld, der sich ihm gegenüber gütig und wohlwollend zeigte. Zudem war es Heisenbergs erstes Gespräch mit einem wirklichen Kenner der Physik, der überdies wichtige Entdeckungen in der Quanten- und Relativitätstheorie gemacht hatte. Sommerfeld riet ihm, klein anzufangen. Er müsse mit der traditionellen Physik beginnen, mit Bescheidenheit und Sorgfalt. So nahm Heisenberg 1920 das Studium der Physik bei Professor Sommerfeld auf. Unter seinen Kommilitonen befand sich auch Wolfgang Pauli, der ihm zeitlebens ein enger Freund und scharfer wissenschaftlicher Kritiker bleiben sollte. Pauli war es, der Heisenberg dazu riet, sich der Atomphysik zuzuwenden. Denn hier tappte man noch im Dunkeln. Es gab viele unverstandene experimentelle Ergebnisse und jede Menge zu entdecken. Im Rückblick zeigte sich Heisenberg froh, nicht Mathematik studiert zu haben. Und so erschien ihm auch Lindemanns feindseliger schwarzer Pudel aus Goethes Faust als Teil jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Blink Nummer 3. Im Studium begann Heisenberg, das Verstehen in der Physik zu verstehen. Die intensiven Gespräche mit seinem Kommilitonen Wolfgang Pauli waren immens wichtig für Heisenbergs intellektuelle Entwicklung. Der Tagesrhythmus der beiden Freunde hätte jedoch unterschiedlicher nicht sein können. Während Heisenberg es liebte, morgens zu ausgedehnten Ausflügen in die Natur aufzubrechen, schlief Pauli gern bis Mittag, wenn Heisenberg schon wieder zurückkehrte. Saßen sie dann zusammen, diskutierten sie ihr Lieblingsthema, Physik. Einmal fragte Pauli Heisenberg, ob er die Einsteinsche Relativitätstheorie eigentlich verstehe. Daraus entspann sich eine Diskussion darüber, was Verstehen in der Physik eigentlich bedeutet. Denn trotz seiner intensiven Beschäftigung mit der Materie war Heisenberg sich nicht sicher. Das mathematische Gerüst der Theorie verstehe er schon, aber die Verwirrung des Zeitbegriffs etwa, der so wenig mit der alltäglichen Bedeutung von Zeit zu tun habe, bliebe ihm doch unheimlich und auch etwas unverständlich. Pauli entgegnete, was er denn mehr verlangen könne. Wenn er die mathematischen Formeln durchdringe, könne er für jedes Experiment berechnen, was ein ruhender oder bewegter Beobachter wahrnehmen würde. Wäre das nicht Verstehen genug? Demnach würde Verstehen in der Physik bedeuten, dass man die mathematischen Gesetze hinter den Phänomenen der Natur erkennen und daraus Vorhersagen ableiten kann. Eine andere Auffassung von Verstehen lernte Heisenberg bei Niels Bohr kennen. Der dänische Physiker hatte das Atom als ein Planetensystem im Miniaturformat aufgefasst. Der Atomkern in der Mitte repräsentiert darin die Sonne und die Elektronen, die darum kreisenden Planeten. Dieses bis heute verbreitete Bohrsche Atommodell warf viele Fragen auf. Gab es diese Elektronenbahnen zum Beispiel wirklich oder waren sie nur ein anschauliches Bild, eine Krücke für die Vorstellungskraft? Auf einer Physikerkonferenz in Göttingen nahm Heisenberg seinen ganzen Mut zusammen und stellte dem berühmten Physiker eine kritische Frage. Daraufhin lud dieser ihn zu einem Nachmittagsspaziergang zu zweit ein. Zur Frage nach seinem Atommodell meinte Bohr, dass man die neue Physik der Atome nun einmal mit alten Begriffen beschreiben müsse, die deren Erscheinungen leider nicht gänzlich fassen könnten. Jedoch würden sie einem helfen, sich langsam an das Neue heranzutasten und die Gesetze der Natur zu verstehen. Anders als mit dem mechanistischen Verstehensbegriff Paulis wollte Bohr mit seinem Ansatz auch völlig neue Denkmodelle erproben, die es ermöglichen sollten, die Natur in ihrer ganzen Tiefe zu durchdringen. Von diesem Tag an blieben Bohr und Heisenberg einander persönlich und wissenschaftlich eng verbunden. Blink Nummer 4. Anfang der 20er sah Heisenberg politisches Unheil aufziehen und kam mit Einstein ins Gespräch. Die Relativitätstheorie hatte die Physik auf den Kopf gestellt und Einstein mit einem Schlag zum Star gemacht. Für einen jungen, aufstrebenden Physiker wie Heisenberg war es daher eine besondere Ehre, diesen großen Geist persönlich zu hören. Seine erste Gelegenheit dazu bekam er im Sommer 1922 in Leipzig, wo Einstein einen Vortrag hielt. Doch statt elektrisiert sollte Heisenberg die Veranstaltung enttäuscht und niedergeschlagen verlassen. Als Heisenberg den Vortragsraum betrat, drückte ihm ein junger Mann einen roten Zettel in die Hand. Darauf wurde vor Einsteins Theorie gewarnt. Sie sei völlige Spekulation und dem sogenannten deutschen Wesen fremd, zudem aufgrund der Reklame jüdischer Zeitungen überschätzt, hieß es dort. Die Verfasser des Zettels taten nicht einmal so, als hätten sie Argumente. Ihnen ging es nur darum, Einstein, der Jude war, antisemitisch zu diffamieren. Für Heisenberg war es ein Schock, wie brutal hier versucht wurde, die Wissenschaft durch ideologische Hetze zu unterwerfen. Trotz der politischen Wirren konzentrierte er sich ganz auf sein Studium der Physik. Bis 1924 folgten ein Studiensemester und eine Assistenzstelle in Göttingen bei Max Born, eine Doktorarbeit sowie Forschungsarbeiten am Institut von Niels Bohr in Kopenhagen. Im Sommer 1924 trat Heisenberg schließlich seine Stelle als Privatdozent an der Uni Göttingen an. Die Hochburg der Physik in Deutschland hieß damals aber Berlin, wo auch Einstein lebte. 1925 besuchte Heisenberg den Großmeister in seiner Wohnung zu einem längeren Gespräch. Heisenberg war mittlerweile überzeugt davon, dass das Bohrsche Modell von Elektronenbahnen, die um einen Atomkern kreisen, ein Fehler sein musste. Einstein wunderte sich, dass er die Bahnen abschaffen wolle, wo sie doch, wie er anmerkte, in der Nebelkammer unmittelbar sichtbar seien. Heisenberg bestand jedoch darauf, dass die Bahnen nicht direkt sichtbar seien, sondern nur ihre Wirkung. Deshalb sei den Bildern aus der Nebelkammer nicht ganz zu trauen. Einstein überzeugen konnte er damit nicht. Doch die beiden waren sich einig, dass die Widersprüche und Schwierigkeiten in der Atomtheorie daher rührten, dass man sie mit Begriffen einer früheren Physik zu fassen suchte, obwohl diese der Welt der Atome nicht mehr gerecht würde. Heisenberg und Einstein wussten, dass sie dabei waren, Neuland zu betreten, das es nun zu kartieren galt. Blink Nummer 5. Heisenbergs Entdeckung der Unschärferelation stellte die Physik auf den Kopf. Wer Neuland betreten möchte, muss das Bekannte hinter sich lassen. Wie Entdecker früherer Zeiten brachen Anfang des 20. Jahrhunderts die Atomphysiker in unbekannte Gefilde auf. Doch statt Segelschiffen brauchten sie ein grundlegend neues Denken. Und Heisenberg leistete dazu einen bedeutenden Beitrag. 1927 formulierte er die bis heute berühmte Unschärferelation der Quantenphysik. Ihm voraus ging der Wiener Physiker Erwin Schrödinger mit einer für die Atomtheorie wichtigen Entdeckung. Diesem gelang eine schlüssige Beschreibung der atomaren und subatomaren Teilchen in Form von Wellengleichungen. Nun schienen Teilchen wie beispielsweise Elektronen gleichzeitig Wellen zu sein. Dieser Widerspruch war verwirrend und auch Heisenberg war anfangs skeptisch. Doch auch ihm selbst gelang ein außergewöhnlicher, schwer fassbarer Nachweis. Er interpretierte die Bahnen der Elektronen, die man in der Nebelkammer beobachten konnte, völlig neu. Vielleicht handelte es sich nicht um eine kontinuierliche Bahn, die das Elektron durchlief, sondern bloß um eine diskrete, das heißt lückenhafte Folge ungenau bestimmter Orte des Teilchens, die man dort wahrnehmen konnte. Von dieser Überlegung ausgehend entwickelte Heisenberg die nach ihm benannte Unschärferelation. Sie besagt, dass zwei verschiedene Eigenschaften eines Teilchens, etwa dessen Position und Geschwindigkeit, nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmbar sind. Versucht man beispielsweise die Geschwindigkeit eines Elektrons möglichst genau zu bestimmen, ist seine Position nur noch unscharf zu erkennen. Man kann nicht mehr genau sagen, wo es gerade ist. Stattdessen lässt sich der Position des Elektrons nur noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuschreiben. Für diese unscharfe Relation fand Heisenberg eine Formel, mit der sich das Verhältnis der Messung zur Unschärfe bestimmen lässt. Diese Entdeckung stellte einiges auf den Kopf, denn sie bedeutete nichts weniger, als dass die Welt selbst einen statistischen Charakter hat und in manchen Dingen notwendigerweise unbestimmt ist. Einstein etwa konnte diese Schlussfolgerung nicht akzeptieren. Der liebe Gott würfelt nicht, pflegte er zu sagen. Einsteins Unbehagen gegenüber der neuen Theorie belegte auch ein kleiner Wettstreit zwischen Einstein und Bohr. Zum Frühstück stellte Einstein ein Gedankenexperiment an, das Heisenbergs Theorie widerlegen sollte. Am Abend hatte Bohr dann das Gegenteil bewiesen. Am nächsten Morgen präsentierte Einstein ein noch komplizierteres Experiment, das Bohr bis zum Abend abermals widerlegte. Und so ging es tagelang weiter. Dies zeigt, wie große physikalische Theorien erst im Diskurs entstehen und durch Zweifel gefestigt werden müssen. Zugleich reichen die Folgen physikalischer Entdeckungen über die Naturwissenschaft hinaus, bis in Philosophie und Religion hinein. Davon war auch Heisenberg sein Leben lang fasziniert. Blink Nummer 6. Heisenberg beschäftigte die Frage, wie sich moderne Physik mit Religion und Philosophie vereinen ließe. 1927, am Rande einer internationalen Physikertagung in Brüssel, wurde die Frage laut, wie sich die Naturwissenschaft und der Glaube an Gott vereinbaren ließen. Einstein redete oft vom lieben Gott. Warum fühlte sich ein so bedeutender Physiker so eng an die unwissenschaftliche religiöse Tradition gebunden? Heisenberg zitierte daraufhin Max Planck. Naturwissenschaft und Religion kämen sich nicht in die Quere, da sie sich auf zwei völlig getrennte Bereiche des Lebens bezögen. Die Naturwissenschaft frage nach der objektiven Realität der Welt und suche deren Gesetze zu verstehen. Hingegen handle die Religion von der Welt der Werte. Die Wissenschaft frage also nach dem, was wahr oder falsch sei, die Religion aber danach, was gut oder böse, wertvoll oder wertlos sei. Diese saubere Trennung von Max Planck wurde in der Diskussionsrunde jedoch schnell als unzureichend erachtet. So einfach lasse sich die Welt nicht in Wissen und Glauben einteilen. Vielmehr seien sie miteinander verflochten. Die subjektive Welt der Werte basiert auf Annahmen über die objektive Beschaffenheit der Welt und umgekehrt. Auch andere philosophische Themen wurden zwischen Heisenberg und seinen Gefährten verhandelt. Zum Beispiel, was unterscheidet eigentlich einen Walfisch von einem Segelschiff? Während eines Segelturns um das Jahr 1930 diskutierte Heisenberg diese Frage mit dem Physikochemiker Niels Bjerrum und dem Arzt Ole Kiewitz. Die offensichtliche Antwort lautete: Der Wal ist ein Lebewesen, das Schiff tote Materie. Würden Wal und Schiff kollidieren, würde sich der Wal von seinen Verletzungen von selbst erholen. Das Schiff hingegen müsste von Menschen repariert werden. Anders gesagt, ein Organismus ist eine Einheit, der die Fähigkeit zur Selbstheilung innewohnt und mehr als die Summe seiner Teile. Aber war das ein wirklich substanzieller Unterschied, der Biologie und Physik auf alle Zeiten unvereinbar machte? Oder würde die Quantenphysik eines Tages in der Lage sein, die ganze Welt zu erklären, Belebtes wie Unbelebtes, ja sogar das menschliche Bewusstsein? Eines wurde bei dem Gespräch der segelnden Forscher jedenfalls deutlich. Die Quantenphysik stellte alte Denkgewohnheiten in Frage. Das galt nicht nur für die Ordnung der Wissenschaften, sondern auch für das bis dahin kaum bezweifelte Prinzip von Wirkung und Ursache, wie wir im folgenden Blink sehen werden. Blink Nummer 7. Auch die kantische Philosophie sorgt für hitzige Diskussionen zwischen den Physikern um Heisenberg. Mit nur 25 Jahren wurde Heisenberg Physikprofessor in Leipzig. Dort traf er andere große Geister seiner Zeit wie Felix Bloch, Lev Landau und Karl Friedrich von Weizsäcker. In der gemeinsamen Arbeit fand er große Freude. Zusammen bildeten sie den Leipziger Kreis. Eines Tages wurden die Atomphysiker um Heisenberg von der kantischen Philosophie herausgefordert. Die junge Philosophin Grete Hermann kam nach Leipzig, um sich mit den philosophischen Implikationen der neuen Atomtheorie auseinanderzusetzen. Und als Kantianerin war sie entschlossen, ihre Philosophie gegen diese zu verteidigen. Das Beunruhigende der neuen Erkenntnisse in der Atomphysik bestand nämlich darin, dass das Kausalgesetz in Frage gestellt wurde. Mit diesem sind die Ereignisse der Welt durch Beziehungen von Ursache und Wirkung miteinander verbunden. Grete Hermann wandte nun ein, dass das Kausalgesetz gar keine empirische Behauptung sei, die man durch Erfahrung stützen oder widerlegen könne. Im Sinne von Kant gelte Kausalität vielmehr a priori, also vor aller Erfahrung und als Voraussetzung für diese. Da aber die Naturwissenschaft eine auf Erfahrung basierende Wissenschaft sei, könne es auch keine Naturwissenschaft außerhalb der von Kant festgelegten Gesetzmäßigkeiten geben. Die Physiker Heisenberg und Karl Friedrich von Weizsäcker hielten dagegen, die Analyse Kants sei zwar nicht falsch, aber auch nicht vollständig. Immerhin habe er Kategorien wie Raum, Zeit und Kausalität als absolut gesetzt. Kaum verwunderlich, wurde Kant doch in einer Zeit sozialisiert, als die klassische Physik nach Newton das Maß aller Dinge war. Doch nun gäbe es eben Theorien, die Kant nicht vorhergesehen hatte. Schließlich gingen sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantentheorie davon aus, dass es Fälle gibt, in denen die klassische Physik nicht mehr gilt. Fälle, in denen die Stabilität von Raum und Zeit ins Wanken gerät und keine klaren Ursache-Wirkungszusammenhänge mehr existieren. Für die Physiker war der Streitpunkt damit vom Tisch. Doch auch Einstein hat in Diskussionen sein Unbehagen angesichts eines statistischen Charakters der Wirklichkeit geäußert. Wenigstens im Prinzip müsse man doch, so Einstein, die Bewegung jedes einzelnen Teilchens in der Welt verfolgen können, sodass man, getreu dem Prinzip von Ursache und Wirkung, von einem Zustand der Welt auf den nächsten schließen könne. Dies war schließlich der Grundpfeiler der Naturwissenschaft. Dieses Grundprinzip stellte die Quantenphysik und die von Heisenberg entdeckte Unschärfe jedoch in Frage. Man konnte in der Physik nicht länger beobachten, ohne das Beobachtete zu verändern, zumindest auf atomarer und subatomarer Ebene. Dies aber bedeutete, dass die Welt keinen objektiven Charakter mehr hat. Blink Nummer 8. Das in den 30ern wachsende Grauen des Nationalsozialismus stellte Heisenberg vor ein Dilemma. In den oft besungenen goldenen 20ern sah auch Heisenberg das goldene Zeitalter der Atomphysik. Doch mit dem Anbruch des nächsten Jahrzehnts brauten sich politische Gewitterwolken über Deutschland und den Rest der Welt zusammen. Um 1933 war die politische Zerstörung der damals international herausragenden deutschen Forschungswelt bereits in vollem Gange. Viele renommierte Forscher begaben sich ins Exil oder planten ihre Flucht. An zwei Gespräche aus dieser Zeit erinnert sich Heisenberg besonders eindrücklich. In Leipzig kam er mit einem seiner Studenten, einem jungen Nationalsozialisten, ins Gespräch. Dieser warf seinem Professor vor, einer der Gestrigen zu sein, denen das neu entstehende Deutschland fremd sei. Heisenberg fragte daraufhin, woher er denn wisse, dass ein neues Deutschland aufgebaut und nicht das Bestehende bloß abgerissen werde. In einer Revolution könne man nicht vermeiden, dass im Eifer auch zu weit gegangen werde, entgegnete der Nazi und behauptete, Heisenberg sei grundsätzlich gegen Veränderung. In der Einsteinschen Relativitätstheorie habe man doch auch radikal mit den alten Strukturen brechen müssen. Daraufhin meinte Heisenberg, in der physikalischen Revolution habe man stets versucht, eng und klar umgrenzte Probleme zu lösen, möglichst wenig zu verändern und alles andere zu erhalten. Zudem habe man sich über Jahre bemüht, die neuen experimentellen Erkenntnisse mit den klassischen Theorien zu erklären. Erst als sich dies als unmöglich erwies, habe man den Umsturz des Alten gewagt. Auch eine politische Revolution könne nur nachhaltig sein, wenn sie in ähnlicher Weise verlaufe, schloss Heisenberg. Ein zweites politisches Gespräch führte Heisenberg mit Max Planck in Berlin. Planck war resigniert und der Meinung, Hitler sei für keinen vernünftigen Rat mehr zugänglich. Heisenbergs Überlegung, mit seinen Kollegen aus Protest die Professuren niederzulegen, erachtete Planck als zwecklos. Es würde nicht helfen, die Katastrophe aufzuhalten. Nach diesem Gespräch quälte sich Heisenberg mit der Frage, ob er in Deutschland ausharren oder ins Exil gehen solle. Er beschloss zu bleiben, denn das Auswandern erschien ihm als Flucht vor der Katastrophe, die er noch, soweit möglich, aufhalten wollte. Letztlich arbeitete Heisenberg weiter an seiner Forschung, ohne sich öffentlich jemals aktiv gegen die Nazis zu positionieren. Blink Nummer 9. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Heisenberg zum deutschen Atomprogramm einberufen. Ende der 30er Jahre hatte sich das Nazi-Regime fest etabliert, Deutschland war in der Welt isoliert und die Vorzeichen eines neuen großen Krieges zeigten sich klar. Werner Heisenberg zählte zu keiner der verfolgten Gruppen. Und so nutzte er 1939 seine Möglichkeit, in die USA zu reisen. Seine dortigen Physikerfreunde waren fassungslos, dass Heisenberg noch immer nach Deutschland zurückkehren wollte. Denn welche Verantwortung würde Heisenberg zukommen an dem Unrecht, das dort geschah und noch geschehen würde? Tatsächlich wurde Heisenberg kurz nach Kriegsausbruch zur Arbeit am deutschen Atomprogramm einberufen. Im Berliner Uranverein, wie er ihn nannte, arbeitete Heisenberg mit anderen Physikern, darunter Karl Friedrich von Weizsäcker, an einer möglichen technischen Nutzung der Atomenergie. Ziel der Nazis war es, in den Besitz einer Atombombe zu kommen. Die Physiker wussten, dass dies im Prinzip möglich war. Aus natürlichem Uran könnte man einen Atomreaktor bauen, dessen Folgeprodukt Uran-239 sich als Sprengstoff für eine Bombe eignet. Doch der Aufwand war so ungeheuer, dass sie der Regierung melden konnten, der Bau der Bombe sei undurchführbar. Danach verfolgte man das Atomprogramm nur noch in bescheidenem Ausmaß weiter. Dennoch quälte Heisenberg die Frage, was passieren würde, wenn sich der technische Aufwand mit der Zeit verringerte. Er hatte Angst vor der Aussicht, für eine Waffe mitverantwortlich zu werden, mit der das Nazi-Regime Hunderttausende Zivilisten würde töten können. Schließlich geriet Heisenberg am 4. Mai 1945 in britische Gefangenschaft und kam über Umwege nach Großbritannien, auf den Landsitz Farmhall in der Nähe von Cambridge. Dort wurden auch andere Mitglieder des Berliner Uranvereins festgehalten. Am 6. August erreichte die Wissenschaftler die Nachricht vom Abwurf der amerikanischen Atombombe auf Hiroshima. Besonders Otto Hahn war davon schockiert, denn die Uranspaltung war seine wichtigste wissenschaftliche Leistung. Doch trug Hahn daran eine Mitschuld? Aus Heisenbergs Sicht nicht, denn an den Forschungen hatten viele Wissenschaftler teilgenommen, in der Überzeugung, Gutes zu tun. An die Entwicklung einer Atombombe habe damals noch niemand denken können. Die Gefangenschaft war für Heisenberg eine Zeit, in der er über die große Verantwortung der Naturwissenschaft gegenüber der Menschheit nachdachte. Dies sollte auch seine politische Position in der Nachkriegszeit prägen. Blink Nummer 10. Nach dem Krieg beteiligte Heisenberg sich am Wiederaufbau der deutschen Wissenschaft. Im Januar 1946 endete für die deutschen Wissenschaftler in Farmhall die Zeit der Kriegsgefangenschaft. Heisenberg kehrte nach Deutschland zurück und machte es sich zur Aufgabe, die deutsche Wissenschaft wieder aufzubauen. Diese lag durch die Nazis und den Krieg in Trümmern. So begann er gemeinsam mit Max Planck und Otto Hahn wissenschaftliche Institute in Göttingen einzurichten. Die alte Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der die deutschen Forscher angehört hatten, konnte unter diesem Namen nicht mehr weiter bestehen. Und so wurde sie nach dem Tod Max Plancks 1947 unter dessen Namen in Göttingen neu gegründet. Otto Hahn wurde ihr erster Präsident. In den 50er Jahren war der Wiederaufbau so weit fortgeschritten, dass Deutschland sich die friedliche Nutzung der Atomtechnik zum Ziel setzte. Die Physiker am Göttinger Max-Planck-Institut wurden damit betraut, einen Forschungsreaktor zu bauen. Doch Heisenberg beunruhigte, wie fließend die Grenzen zwischen friedlicher Atomtechnik und atomarer Waffentechnik in den Köpfen der deutschen Nachkriegspolitiker verliefen, von denen viele auch für die Nazis gearbeitet hatten. Heisenberg initiierte daher eine öffentliche Stellungnahme der deutschen Atomforscher gegen die atomare Aufrüstung. Die Göttinger 18, wie Heisenberg sie später nannte, trafen sich in Heisenbergs Haus und formulierten einen öffentlichen Brief an den damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Den Brief, den unter anderem auch Otto Hahn und Karl Friedrich von Weizsäcker unterschrieben hatten, veröffentlichte man 1957 in der Presse. Die Forscher machten deutlich, dass der Besitz von Atomwaffen die Sicherheit Deutschlands nicht verbessere, sondern aus ihrer Sicht eine Gefahr darstelle. In der Folge wandte sich Konrad Adenauer an Heisenberg. Für Adenauer waren Atomwaffen bloß eine Stärkung der Artillerie. Er sah nur einen graduellen Unterschied zu konventionellen Waffen. Doch aufgrund der Prominenz der Forscher konnte sich der Bundeskanzler nicht einfach über sie hinwegsetzen. Der politische Einsatz der Physiker war sicherlich einer der Gründe, warum Deutschland sich nie atomar bewaffnet hat. 1958 zog das Max-Planck-Institut für Physik von Göttingen nach München um. Dort leitete Heisenberg es bis 1970. Unter seiner Führung entstand ein Forschungsinstitut von internationalem Rang, das an die großen Errungenschaften der deutschen Forschung in der Vorkriegszeit anknüpfen konnte. Heisenbergs Forschung und sein lebenslanger Einsatz für die Wissenschaft machen ihn zu einem der bedeutendsten deutschen Physiker des 20. Jahrhunderts. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist vor allem, dass Wissenschaft und Fortschritt nicht ohne regen Austausch denkbar sind. Denn in Gesprächen lassen sich Gedanken entwickeln und Freundschaften formen. Heisenbergs Erinnerungen an Gespräche mit Weggefährten und Zeitgenossen erzählen vom Abenteuer der frühen Atomphysik und wie große Entdeckungen den Anstrengungen vieler zu verdanken sind. Das also waren unsere Blinks zu Der Teil und das Ganze von Werner Heisenberg. Wir danken dir fürs Zuhören.